SWR 2.
Vielleicht kennen Sie dieses vage Gefühl, ich sitze irgendwie im falschen Film. Im Alltag werden wir zugedröhnt von Werbebotschaften und Soap-Operas. Wahrheiten von Wissenschaft und Medien prasseln auf uns ein. Wie kann ich es schaffen, mich da immer wieder zurückzubesinnen, was eigentlich das echte Leben ist? Für all diejenigen, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen wollen, hat Manfred Lütz ein Buch geschrieben. Er ist Bestsellerautor und Chefarzt einer psychiatrischen Klinik in Köln. Sein Buch heißt «Bluff – Die Fälschung der Welt». Manfred Lütz stellt sich nun in Kontext den Fragen von Angelika Schett.
Manfred Lütz, Fälschungen regen unsere Fantasie an, so schreiben Sie im Vorwort Ihres Buches «Bluff – Die Fälschung der Welt». Denken wir nur an Geldfälscher und Kunstfälscher. Ungemütlich wird allerdings die Idee, dass die ganze Welt, in der wir uns bewegen, irgendwie eine Fälschung wäre. Und dieser Gedanke, dass alles etwas gefälscht ist und dass man sich so vorkommt wie im falschen Film und das dauernd, ist ja eigentlich nicht fremd. Womit hat dieses Gefühl, dieses grundsätzliche Gefühl, das Menschen eigentlich schon seit jeher kennen, zu tun?
Also ich glaube, das hat mit der Fantasie des Menschen zu tun. Man kann sich natürlich in Welten hineinfantasieren. Kinder können das, Künstler können das. Ich bin ja Psychiater von Beruf, ich habe ein Buch geschrieben, Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen. Da beschreibe ich so alle psychischen Krankheiten, alle Diagnosen, alle Therapien. Und da beschreibe ich eben auch, dass zum Beispiel Schizophrene tatsächlich in einer künstlichen, in einer gefälschten, in einer falschen Welt leben zeitweilig, aber nur in ihrer psychotischen Phase. Danach sind die wieder auf dem Teppich. Aber der Gedanke, der diesem neuen Buch, Bluff, die Fälschung der Welt zugrunde liegt, ist, dass wir möglicherweise ja alle im falschen Film leben zwischenzeitlich. Dass wir in künstlichen Welten leben und das eigentliche Leben, unser existenzielles Leben, in diesen Welten gar nicht mehr stattfindet und dass wir dieses Leben gar nicht mehr ernst nehmen gegenüber der Wissenschaftswelt, der Psychowelt, der Medienwelt, der Finanzwelt, all diesen Welten, die sehr wichtig sind und die unser Leben stark beeinflussen, aber die letztlich künstlich sind.
Wer uns hierzu zuhört, der kann sich ja fragen, was hat denn der Manfred Lütz für ein Problem? Meine Welt empfinde ich jetzt als sehr real. Was sagen Sie dann?
Würde ich gar nicht bestreiten und ich hoffe das auch für jeden. Aber jeder kennt das ja und das betrifft mich selbst ganz genauso, dass man in Routinen lebt und manchmal am Ende der Woche gar nicht mehr weiß, was man eigentlich gemacht hat, weil man das gemacht hat, was man so von einem erwartet hat oder was man so tut. Aber wenn man sein ganzes Leben immer nur das tut, was man so tut, dann steht nachher auf dem Grabstein, er lebte still und unscheinbar, er starb, weil es so üblich war. Also wenn man nur üblich ist, wenn man nur mitläuft mit dem Leben und nicht überlegt, was man wirklich existenziell, höchstpersönlich lebt am Tag, dann glaube ich, läuft man Gefahr, sein unwiederholbares Leben zu verpassen. Es gibt ja Menschen, die leben sozusagen in der Lindenstraße. Ich weiß nicht, ob man das in der Schweiz auch sieht. Das ist so eine Soap-Opera, die immer weiterläuft. Und wenn dann in der Lindenstraße, im Fernsehen also, jemand stirbt, dann sind die zutiefst erschüttert, merken aber nicht, dass gleichzeitig die eigene reale Nachbarin im Sterben liegt, einsam ist, die könnte man eigentlich besuchen, aber das merken sie gar nicht mehr, weil im Grunde die Nachbarin weniger Realität hat als das, was im Fernsehen ist. Die Tagesschau ist für manche Menschen wichtiger und wirklicher auch als der eigene Freund in Not. Dabei ist der eigene Freund in Not das eigentliche existenzielle Leben für mich persönlich und nicht die Tagesschau.
Jetzt sind wir schon bei denen, wie Sie es in Ihrem Buch schreiben, Manfred Lütz, Regisseuren dieser künstlichen Welt, wozu ja auch die Medien ein Stück weit gehören. Im Buch beziehen Sie sich ja auf einen Film, die Truman Show, der ja geradezu was Exemplarisches hat. Hier wird nämlich die gefälschte Welt für den Protagonisten Truman Burbanks von Geburt an auf die Spitze getrieben. Der hält nämlich für wahr, was die Fernsehzuschauer als Fortsetzungsfolge erleben. Aber der meint, er lebt da wirklich drin. Und das wird ihm auch so suggeriert. Und als er dann ausbrechen will, ihm also klar wird, woran er jahrelang fälschlicherweise geglaubt hat, da sagt man ihm, dass er da draußen auch nicht mehr Wahrheit finde als in dieser künstlichen Welt. Nur draußen habe er nicht einmal mehr Sicherheit.
Ja, so ist das. Ich fand diesen Film ganz faszinierend, dass jemand tatsächlich in so einer gigantischen Kulisse lebt. Ein Leben lang, Milliarden von Menschen schauen zu. Und alle sind Statisten, alles ist künstlich, nur er selbst weiß das eben nicht. Und nachher will er aber doch ausbrechen, obwohl diese Welt, wie Sie gerade richtig zitiert haben, Sicherheit ihm gibt. Und er kennt die auch, die ist unterhaltsam, die ist lustig. Aber er möchte er selber sein, er möchte selbst leben. Und deswegen entscheidet er sich zum Schluss, rauszugehen aus dieser Welt und sein existenzielles Leben zu leben, das er noch gar nicht kennt, wo er noch gar nicht für sozusagen vorbereitet ist. Aber dieses Leben zu leben, darum geht es doch. Manchmal werde ich gefragt, wie kann man sich das denn plastisch vorstellen? Ich glaube, plastisch vorstellen kann man sich das am ehesten, wenn man sich vorstellt, wenn ich jedem unserer Hörerinnen und Hörer jetzt im Moment genau das Datum seines Todes sagen könnte. Das exakte Datum, das mit keiner Methode verschiebbar ist, da bin ich sicher, dass er morgen schon anders leben wird. Wenn er weiß, in 2 Wochen zum Beispiel stirbt er, dann wird er sicherlich nicht morgen vor der Glotze abhängen oder er wird nicht zum Psychotherapeuten gehen oder er wird nicht nochmal seine Aktien begucken oder irgendwelche wissenschaftlichen Studien lesen. Er wird vielleicht mit guten Freunden nochmal reden oder mit Menschen, mit denen er sich mal verkracht hat, mit denen wieder Frieden schließen. Oder er wird einen wunderschönen Sonnenuntergang sich anschauen oder die wunderschönen Berge bei ihnen in der Schweiz, die wunderschöne Landschaft. Er wird mit seinen Kindern nochmal reden. Das heißt, er wird versuchen, diese Zeit nicht zu verpassen, sie nicht zu verplempern. Und wir leben immer ein bisschen so, als hätten wir noch ein zweites Leben im Kofferraum und leben in so einer Videomentalität, als könnte man alles auf Video aufzeichnen und wiederholen. Das können wir nicht. Jeder Moment, auch der jetzige Moment, während man uns jetzt zuhört, ist unwiederholbar. Und sich das wenigstens für Momente klar zu machen, oder ab und zu mal wenigstens, vielleicht wenigstens einmal die Woche, das halte ich für wichtig, damit man nicht sein eigenes, sein wichtiges, sein existenzielles Leben verpasst.
Genau, Sie sagten ja schon, Manfred Lütz, es geht eben um das Existenzielle. Aber jetzt mal angesichts des Todes, dass es da ziemlich existenziell wird, leuchtet uns allen ein. Nur so können wir ja nicht leben. Da würden wir ja auch irgendwie verrückt.
Ja, ja.
Was hat das jetzt für Sie eigentlich mit Fälschung und Nichtfälschung zu tun? Auch sonst komme ich ja zum Existenziellen. Da kann ich noch so viel Wissenschaft und Psychowelt und Medienwelt und ich weiß nicht was haben. Aber das bezweifeln Sie ja.
Nein, nein, also das ist gar nicht so kompliziert. Zum Beispiel die Castingshows, die für viele Jugendliche wahnsinnig attraktiv sind, da sind tatsächlich Fälscher zugange, denn sie wollen junge Menschen in diese Emotion hineinziehen, damit die das auch sehen, damit die auch kommen und den Eindruck vermitteln, ich bin im Fernsehen, also bin ich. Das heißt, im Fernsehen sein, das ist eigentlich das eigentliche Leben. Und es gibt tausende von Jugendlichen, die dann zu diesen Castingshows wollen, in der Vorstellung, dass das, was da passiert, wenn man da gewinnt, das sei im Grunde der Höhepunkt des Lebens. Dabei wissen wir alle, dass dann die großen Sieger ein Jahr später völlig von der Bildfläche verschwunden sind und dann wird die nächste Castingshow gemacht. Aber das Eigentliche im Leben, das ist ja nicht der Sieg in der Castingshow. Das ist, wenn man einem Freund wirklich geholfen hat oder einem alten Menschen was Gutes getan hat. Das ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber das ist etwas Existenzielles.
Aber das Lütz, das ist dann aber jetzt mal so geguckt, sehr moralisch, wie Sie sagen.
Nee, gar
also im
nicht.
Grunde genommen wäre ja dann jede gute Tat was Existenzielles und alles, was so...
Nee, das ist ein Missverständnis. Also auch eine böse Tat ist was Existenzielles. Das heißt, es geht gar nicht um Moral im Wesentlichen, sondern es geht darum, dass jeder von uns natürlich zwischen Gut und Böse sich immer wieder entscheiden. Und ein bisschen moralisch sind diese Entscheidungen schon. Und wir wissen alle, dass wir mal gute, also moralisch gute und mal moralisch böse Entscheidungen fällen. Aber man muss mal sagen, dass der größte Teil des Lebens, den leben wir natürlich nicht dauernd im Bewusstsein der Moralität oder in existenziellem Ernst. Natürlich habe ich auch Routinen, Sie haben Routinen. Man frühstückt, man fährt zur Arbeit, man unterhält sich routinemäßig. Das ist nicht besonders existenziell. Mir geht es also nicht darum, dass man sozusagen bedeutungsschwanger aus dem Bett aufsteigt und dann bedeutungsschwanger über Tag langsam läuft und sich jeden Schritt bewusst macht, nach dem Motto, es könnte der Letzte sein, das ist Quatsch, das kann man überhaupt nicht. Aber wenn man nur in diesen Routinen lebt, dann wird es gefährlich.
Der Hintergrund unserer Sendung ist ja Ihr Buch, Bluff, die Fälschung der Welt. Wir sind im Kontext, Manfred Lütz ist zu Gast. Und jetzt gehen wir mal ordentlich durch, wen Sie so als Regisseure dieser künstlichen Welt nennen. Ein bisschen haben Sie schon die Medien genannt und auch ein bisschen geschimpft über die?
Nee, gar nicht. Also das möchte ich auch nochmal sagen. Ich schimpfe überhaupt nicht über die Medien. Wir sind hier in einem Medium. Ich sitze auch in Talkshows und erzähle da was. Ich finde es ganz doof von Leuten, dass sie dann in Talkshows sitzen, in den Medien sitzen und die Medien beschimpfen. Die Medien sind was Gutes. Und es gibt immer schon Medien, seit der Keilschrift, das sind alles Medien. Das heißt, es geht in diesem Buch überhaupt nicht um diese übliche billige Medienschelte. Es geht darum, wie gehen wir mit den Medien um? Das ist das Problem. Wie gehen Sie und wie gehe ich und wie geht der Leser mit Medien um? Es gibt ja heute so viele Bücher, der Untergang des Abendlandes sofort bevorsteht, dass alles furchtbar ist, die Medien, vor allem die neuen Medien, ganz furchtbar. Das teile ich nicht. Ich glaube, dass man die Medien sehr gut nutzen kann für sehr gute Dinge und dass man sich sehr gut informieren kann über Medien und sich auch unterhalten kann, warum denn nicht? Aber wenn man die Welt der Medien, und darum geht es dem Buch, wichtiger nimmt als das eigentliche Leben, dann machen nicht die Medien einen Fehler, sondern man selbst.
Stricken wir das jetzt mal oder spinnen das mal weiter, diesen Gedanken mit Blick auf die Wissenschaft, der Sie so gesehen auch nichts vorwerfen, aber der naiven Wissenschaftsgläubigkeit, und Sie finden die Trage auch zur Fälschung der Welt bei.
Ja, die Wissenschaft ist was Wichtiges. Ich selbst habe wissenschaftlich gearbeitet, ich habe promoviert und habe noch nicht mal plagiiert. Ja, das ist ja auch inzwischen schon was Besonderes. Das heißt, wissenschaftliche Arbeit ist was Interessantes und die Wissenschaft ist außerordentlich nützlich. Nur gibt es inzwischen Leute, die sind der Auffassung, die Welt ist das, was die Wissenschaft beschreibt. Und nur das. Und das hat natürlich mit Wissenschaft nichts zu tun. Das ist Wissenschaftsgläubigkeit. Es gibt ja inzwischen so neue Atheisten, für die ist sozusagen die Wissenschaft die Ersatzreligion, die auch sehr fundamentalistisch und auch sehr missionarisch sind inzwischen. Aber große Wissenschaftler, bedeutende Wissenschaftler, die wissen um die Grenzen der Wissenschaft. Die Wissenschaft ist wichtig, aber auch der Physik-Nobelpreisträger zum Beispiel, der liebt seine Frau, aber das hat er doch nicht physikalisch erkannt. Aber das ist für ihn das eigentlich existenziell Wichtige im Leben. Und wenn er eines Tages auf dem Sterbebett liegt, dann wird er sich wahrscheinlich nie an seine letzte physikalische Formel erinnern, sondern an die Liebe zu seiner Frau. Und das ist etwas Existenzielles, was er wissenschaftlich gar nicht genau messen kann. Wenn man Liebe zum Beispiel messen will, dann ruiniert man sie. Ich bin mal gefragt worden, wie kann man eigentlich einen Ehestreit herstellen? Bei Ehestreit ist ja immer schwierig, der kommt ja meistens in einer Situation, wo man terminlich überhaupt nicht disponiert ist. Ja, sehr unangenehm. Und jetzt könnte die Ehe schon ein bisschen länger dauern und man fragt sich, man will ein bisschen Abwechslung haben, wäre mal ein Ehestreit fällig? Und da gibt es eine Methode, womit man den Ehestreit ganz sicher programmieren kann, nämlich folgende Frage. Warum liebst du mich eigentlich? Jede Antwort auf diese Frage führt in die Katastrophe. Wenn der Mann zum Beispiel nichts sagt, weil ihm nichts einfällt dazu, dann ist die Frau natürlich mit Recht empört und sagt, hör mal, ich stelle dir eine entscheidende Frage, die an die Basis unserer Beziehung geht und du hast keine Antwort. Also scheinbar leben wir jahrelang nur noch nebeneinander her. Liebe, das scheint für dich überhaupt nichts zu bedeuten. Oder der Mann, Sie kennen ja solche Ehen, da sagt er, wenn die Frau sagt, Mann, sag was, dann sagt er was. Da sagt der Mann vielleicht, ich liebe dich wegen deiner schönen Augen. Und das ist natürlich sofort wieder eine Katastrophe, weil die Frau völlig zu Recht sagt, aha, nur wegen meiner Augen. Das heißt, wenn man Liebe definieren will, dann ruiniert man sie. Wenn man Vertrauen definieren will, kann ich dir wirklich vertrauen, dann beweise mir das mal, dann zerstört man das Vertrauen. Das heißt, die Dinge, die das Leben so spannend machen, die ihm die eigentliche Farbe geben, die ihm sozusagen Substanz geben, das sind existenzielle Dinge, die wir eben nicht wissenschaftlich in den Griff kriegen können. Wir können die Wissenschaft nutzen, damit wir diesen existenziellen Erfahrungen helfen. Das können wir tun. Wir können aus Liebe zu unserer Frau irgendeine wissenschaftliche Methode anwenden, mit der die Frau es leichter hat bei der Arbeit oder so etwas. Aber das eigentlich Wichtige, die Liebe, die können wir wissenschaftlich nicht definieren.
Nun gehen Sie ja auch mit Ihrer eigenen Szene sozusagen beruflichen ins Gericht, kann man sagen, nämlich mit der sogenannten Psychowelt, mit den ganzen Therapien und Coachings inklusive Hirnforscher. Sie finden auch hier passiert was mit der Welt und zwar im Sinne der Fälschung.
Ja, zum Teil erleben die Menschen das so oder das wird denen so vorgeführt. Nehmen wir mal die einzelnen Punkte. Also ich bin natürlich selbst Psychiater, Psychotherapeut, Chefarzt eines psychiatrischen Krankenhauses. Also ich arbeite in der Psychowelt. Aber die Menschen haben Vorstellungen von uns Psychos, die völlig überzogen sind. Wir können das Glück nicht herstellen oder den Sinn des Lebens nicht herstellen. Wir können im besten Fall einen Waschzwang behandeln. Das können wir auch ganz gut. Und das ist auch eine ganz gute Sache, weil ein Waschzwang eine sehr mühsame Angelegenheit ist. Aber wir können nicht existenzielle Krisen lösen. Aber die Leute denken sich das. Oder beispielsweise bei der Hirnforschung. Es gibt sehr seriöse Hirnforscher und die Hirnforschung ist eine moderne Disziplin, die sehr viele sehr interessante, auch therapeutisch verwertbare Erkenntnisse gebracht hat. Also gar nichts gegen die Hirnforschung. Aber es gibt so naive, auch ein bisschen marketingmäßig sehr geschickte Hirnforscher, die tun so, als sei das Eigentliche nur noch das, was die Neurotransmitter im Gehirn machen. Das sei das Eigentliche. Und alles andere, das sei nicht wirklich wichtig. Das nennt man in der Wissenschaftstheorie einen Kategorienfehler. Paul Watzlawick hat das mal sehr schön karikiert. Wenn jemand ins Restaurant geht und möchte ein Wiener Schnitzel essen und er bekommt die Speisekarte und er beißt nun herzhaft in die Speisekarte und zwar genau an der Stelle, wo Wiener Schnitzel steht, dann hat er natürlich in ein Wiener Schnitzel gebissen, aber auf der falschen Ebene. Einer nicht sehr schmackhaften Ebene übrigens. Und das ist der Fehler, den manche, was naive Hirnforscher machen, dass sie die Ebene der Speisekarte, für die sie kompetent sind als Hirnforscher, verwechseln mit dem realen Leben. Natürlich, wenn ich mich freue, dann spielen irgendwelche Neurotransmitter in meinem Gehirn verrückt. Und auch wenn ich traurig bin, gibt es irgendwelche Korrelate im Gehirn, biologische Korrelate. Aber die Psyche besteht nicht aus diesen Neurotransmittern bloß, sondern es gibt auch ganz andere Perspektiven. unter denen man den Menschen sehen kann. Und wenn so ein Hirnforscher zum Beispiel das wirklich glauben würde, dass alles im Wesentlichen Neurotransmitterfunktionen sind, dann würde der zum Beispiel einer Frau, in die er sich verliebt hat, sagen, ich zeig dir mal mein MRT, also meine Aufnahme des Gehirns, da kannst du sehen, vorne in meinem Frontalhirn ist alles gelb, deutlicher Hinweis, dass ich dich liebe. Also ich würde mal sagen, wir ziehen zusammen, aber heiraten können wir noch nicht, weil es noch keine sicheren Studien gibt, wie lange das Gelb da anhält, weißt du? Ich glaube, solche Hirnforscher werden sich zu Recht nicht fortpflanzen.
Ja, aber sagen wir mal, das ist jetzt auch ein bisschen eine Zuspitzung, Manfred Lütz.
Das stimmt.
Gehen wir nochmal zu den, um die Sache klarzumachen, denke ich. Gehen wir nochmal dazu, dass ja vieles krankgeschrieben wird. Also irgend so eine kleine Störung haben wir ja alle. Aber was Sie ja bemängeln, ist, dass die Fälschung darin liege, dass wir so die täglichen Schrecknisse, die so auf uns prasseln, in einer Art psychologischem Wohlgefallen auflösen wollen. Und das sei auch eine Fälschung.
Ja, die Menschen denken ja tatsächlich, dass wir Psychiater für existenzielle Krisen zuständig sind. Also wenn ich in einer Talkshow sitze und jemand spricht von einer Ehekrise, dann werde ich sofort angesprochen, können Sie dazu was sagen? Natürlich können wir Psychotherapeuten zu Ehekrisen gar nichts Besonderes sagen. Wenn wir selbst mal eine Ehekrise gehabt haben vielleicht oder wenn wir mit einigen Freunden gesprochen haben, die sowas erlebt haben, wir können dann etwas sagen, wenn jemand pathologisch, also krankhaft auf eine Ehekrise reagiert. Aber wenn eine Frau zum Beispiel von ihrem Mann verlassen wird und völlig verzweifelt ist, dann ist das keine Krankheit. Das ist noch nicht mal eine Depression. Das ist viel schlimmer. Das ist eine existenzielle Erschütterung. Und da hat es keinen Zweck, wenn die zu einem jungen Psychotherapeuten geht, der ein gutes Abitur gemacht hat, viele Bücher gelesen hat und dann jahrelang in kleinen, hässlichen Zimmern mit gestörten Menschen zusammengesessen hat. Dann ist es besser, sie geht mal, was weiß ich, zu einem alten Mütterchen aus dem Berner Oberland, die vielleicht viele Krisen in ihrem Leben erlebt und bewältigt hat. Oder zu einer guten Freundin, die auch sowas vielleicht gerade hinter sich gebracht hat. Und das trägt dann auch so eine Freundschaft. Psychotherapie trägt nicht existenziell. Das sind Methoden, mit denen wir zum Beispiel eine Depression nach einer Trennung behandeln können. Also wenn das sehr lange dauert, wenn monatelang jemand dann nicht mehr aus der schlechten Stimmung rauskommt, dann kann man auch therapeutisch behilflich sein. Und das ist auch ganz gut so. Aber zu denken, dass wenn man sozusagen alle möglichen Ratgeber, Flirtratgeber oder Beziehungsratgeber gelesen hat, dann kann man das ideale Leben leben. Da sollte man sich mal erkundigen, wie diese Autoren von diesen Büchern eigentlich persönlich leben. Da wird man sehr überrascht sein, ja. Das heißt, die Vorstellung, nur über irgendwelche Ratgeber und psychologische Methoden ein geglücktes Leben zu führen, die ist völlig absurd, aber ziemlich marktauglich.
Sie ist marktauglich ebenso wie die Bilder, die uns werbemäßig und auch sonst umflirren von den Reichen und den Schönen, die Sie natürlich auch aufs Korn genommen haben, Manfred Lütz, in Ihrem Buch Bluff, die Fälschung der Welt. Und da haben Sie es auf die Paris Hilton und den Weihnachtsmann abgesehen.
Unter anderem jedenfalls. Paris Hilton war jedenfalls deswegen im Angebot, weil die sowohl schön wie auch reich ist. Dieses Kapitel des Buches geht ein bisschen darum, dass wir heute auch in so einer Geldwelt leben. Das gilt für die Schweiz vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als für Deutschland, aber auch in Deutschland ist das immer inzwischen ziemlich schlimm. Das heißt, dass die Finanzwelt unser Leben bestimmt. Ich schimpfe gar nicht über die Finanzwelt. Die Finanzwelt ist gut, ich habe auch Geld auf der Bank und so weiter. Also das ist eine unvermeidliche Welt, in der wir alle unvermeidlich leben. Auch der Obdachlose, der Bettler lebt in der Finanzwelt, denn er bettelt um Geld, mit dem er ja dann auch was kaufen will. Das heißt, ich schimpfe nicht über die Finanzwelt selbst. Aber ich glaube, wenn man diese Welt für sein eigenes persönliches Leben zu wichtig nimmt, wenn sozusagen der Aktienstand die Stimmung in der Familie bestimmt, wenn die wirtschaftliche Situation auch in der Politik wichtiger wird als die großen politischen Fragen der Freiheit, der Solidarität, der Gerechtigkeit. Also wenn alles nur noch von diesem Finanzbereich dominiert wird und der Eindruck suggeriert wird, das sei nun das eigentliche Leben. Das Geld, also das Finanzielle, das sei der Ernst des Lebens. Dann ist das tatsächlich falsch. Das ist eine Fälschung. Mir geht es in dem Buch auch an diesem Punkt, auch bei der Frage der Reichen, auch bei der Frage der Finanzwelt darum, die Finanzwelt nicht wichtiger zu nehmen, ihr nicht mehr Realität zuzubilligen, als dem einen unverwechselbaren Leben, was jeder von uns ja nur sehr begrenzt und sehr kurz leben kann.
Ja, also Sie haben es aber auch mit den Schönen, was ja manchmal auch mit den Reichen zusammengeht. Und da empfinden Sie ja auch einen etwas unadäquaten Schönheitskult. Aber immerhin, Sie gestehen ein, man darf sich ein bisschen hübsch machen, aber mit Grenzen.
Ja klar, also die Menschen haben immer gefälscht. Das finde ich auch ganz schön, wenn Frauen sich fälschen und Männer fälschen sich inzwischen ja auch in dieser Hinsicht. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, wenn man ein Schönheitsideal propagiert, das niemand erreichen kann, dann ist das zwar ökonomisch total attraktiv, weil natürlich ganz viele Firmen ihre ganzen Wässerchen und ihre ganzen Pasten dann verkaufen können, damit man dieses Ideal, dieses unerreichbare Ideal zu erreichen versuchen kann. Aber wenn man ein unerreichbares Schönheitsideal produziert, dann ist das natürlich für die gesamte Gesellschaft eine Anleitung zum Unglücklichsein. Da verdienen viele Leute dran, aber letztlich macht es alle Leute unglücklich, wenn sie mal mit Models sprechen, die sind alle mit ihrem Körper unzufrieden. Irgendwas stimmt da nicht und da sind sie ganz traurig drüber, weil sie ganz darauf fixiert sind, sie müssten ideal schön sein. Diese Idealitätsvorstellung ist natürlich völliger Quatsch. Wenn Sie einen Menschen schädigen wollen, der verheiratet ist, dann müssen Sie ihm ein Buch schenken, die ideale Ehe. Dann ist die reale Ehe von dem bald vorbei, wenn er natürlich merkt, das schaffe ich so gar nicht. Und das gilt natürlich auch von der Schönheit. Wir sind alle mehr oder weniger hässlich. Und das ist eben toll für eine ganze Industrie, die den Leuten suggeriert, ihr müsst ideal schön sein. Aber dann wird man immer älter, da gibt es immer mehr Falten, das ist auch gar nicht zu vermeiden. Da gibt es natürlich Faltencremes, ist auch klar, ja. Aber auf Dauer wird man immer älter und sie werden lachen, wir sterben sogar alle.
Genau, und sterben ist das Stichwort, denn da finden Sie ja auch, wir hätten so einen gesundheitfrommen Dauerkampf gegen den Tod und besonders verrückt macht sie Anti-Aging als Zielvorgabe, weil das irgendwie ja auch suggeriert, dass wir das mit dem Sterben gar nicht eigentlich müssen. Also wer dann noch stirbt, der ist selber schuld.
Also ich habe über die Gesundheitsreligion ja mein eigenes Buch geschrieben. Da geht es ein bisschen darum, dass die Leute heute nicht mehr an den lieben Gott glauben, sondern an die Gesundheit. Und alles, was man früher für den lieben Gott tat, Wallfahrten, Fasten und so weiter, das tut man heute für die Gesundheit. Es gibt Menschen, die leben überhaupt nicht mehr richtig, die leben nur noch vorbeugend und sterben dann gesund. Aber auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot, muss man mal sagen. Diese ganzen Vorstellungen, dass man sozusagen den Tod überwinden kann, dadurch, dass man möglichst gesund lebt und sich von morgens bis abends kasteilt und das Leben verpasst, das ist sicherlich auch ein Problem, das dazu führt, dass wir unser eigentliches Leben nicht leben.
Jetzt haben Sie ein paar Punkte sehr engagiert beschrieben, Manfred Lütz. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn man da zuhört, gut, wir sind da so flankiert von diesen verschiedenen Dingen, die uns auch etwas vielleicht das Hirn einengen und den Blick verstellen auf das wirkliche Leben und uns so ein bisschen in die falsche Bahn schubsen. Aber wie kommt man denn da raus, wenn man von all dem so umzingelt ist?
Also mein Buch sollte in Berlin eigentlich vorgestellt werden von Frank Schirmacher, dem Herausgeber der FAZ, und von Harpe Kerkeling. Aber Harpe Kerkeling war gar nicht da. Der ist bis zum 1. Januar mal wieder weg. Weil das Buch am Schluss so ein bisschen auf Harpe Kerkeling auch zuläuft, der ja tatsächlich mal ausgestiegen ist. Und das ist eben schon ganz toll, dass die Leute, die in diesen verschiedenen künstlichen Welten wirklich kompetent sind, die großen Wissenschaftler, die seriösen Psychotherapeuten, die wirklichen Medienprofis, genau wissen, dass diese Welt nicht alles ist. Und ich finde das ganz toll, dass Harpe Kerkeling immer mal wieder aussteigt, weil er sicherlich nicht auf dem Sterbebett liegen will und wenn er so sein Leben überblickt, sich sagen muss, ich habe dauernd auf der Bühne gelebt, ich habe gar nicht selbst gelebt. Und das einfach zu machen, mal zeitweilig einfach auszusteigen und man selber zu sein, das halte ich für wichtig. Das kann sich natürlich nicht jeder von uns leisten. Es gibt Menschen, die sind darauf angewiesen, natürlich intensiv zu arbeiten. Die können nicht einfach mal 6 Wochen nach Santiago de Compostela laufen. Aber ich glaube, jeder von uns hat die Möglichkeit, was weiß ich, wenigstens einmal in der Woche, vielleicht am Sonntag mal für eine Stunde auszusteigen. Religiöse Menschen gehen vielleicht in die Kirche für eine Stunde, nicht religiöse Menschen gehen vielleicht in den Wald für eine Stunde. Aber sie machen in dieser Zeit etwas, was die Alten Muße genannt haben. Das heißt, völlig zwecklos, aber höchst sinnvoll, mal diese eine unwiederholbare Stunde des Lebens zu riechen, zu schmecken, zu erleben und nicht in einer Rolle zu sein. Wenn man im Gottesdienst ist, auch wenn man durch den Wald geht, ist man nicht in einer Rolle. Man ist nicht Chef von jemandem, Untergebener von jemandem, Vater, Sohn, Nachbar. Man kann man selbst sein und das auch tatsächlich spüren. Es gibt Menschen, die können das auch nur mal 5 Minuten am Tag, dass sie sich bewusst sind, dass sie leben, dass sie vital sind und dass sie nicht nur auf einer Schiene fahren wie die Straßenbahn, die andere für sie gebaut haben, diese Schiene, im Beruf zum Beispiel, und gar nicht sie selber sind.
Also das heißt, so wie Sie es beschreiben, dass solche kleinen Ausstiegsmomente oder auch längere, wie im Fall von Harpe Kerkeling, der da gleich 6 Wochen weg ist, also Sie haben ja auch auf sein Buch angespielt, er hat den Jakobsweg gemacht, der Titel ist Ich bin dann mal weg, das ist nicht jedem gegeben, das sagten Sie ja auch, also das wäre ja dann eigentlich, dass Sie dafür plädieren, dass man mal die Perspektive wechselt, also dass man so aus diesem ganzen Lärm und Gemache und Getue, was dann eben in so ein Gefühl von ich lebe im falschen Film oder in einer gefälschten Welt, dass das helfen kann, sich wieder so zurechtzurücken, dass man zu sich kommt vielleicht.
Ja, das glaube ich tatsächlich. Und ich glaube, das kann nicht nur Harpe Kerkeling oder ein bedeutender Wissenschaftler, das kann jeder. Das Buch ist insofern geschrieben für Taxifahrer und für Bankdirektoren. Das ist nämlich das Problem, was alle haben, für Atheisten und Christen, dass man in dieser unwiederholbaren Lebenszeit versucht, man selbst zu leben. Und meine Hoffnung ist, dass wenn man das Buch gelesen hat, man vielleicht nur ein bisschen anders lebt.
Also existenzielle Erfahrungen, die mit Bluff nichts zu tun haben, sondern ja, mit denen man eigentlich nur gewinnen kann. Und Sie sprechen ja auch davon, dass man jenseits von all den Kulissen, die uns umgeben, auch Ahnungen von Ewigkeit bekommen könnte. Was meinen Sie damit?
Indem man Dinge erlebt, die einen ergreifen. Das ist bei echter Liebe natürlich so. Und damit meine ich jetzt nicht nur die romantische Liebe oder sowas. Es kann auch der liebenswürdige Blick eines Menschen im Zug sein oder der liebenswürdige Blick, den man selbst einem Menschen schenkt, den man vielleicht gar nicht kennt. Auch das hat mit Liebe zu tun und auch das ist etwas Existenzielles. Das gibt diesem Leben dieses anderen Menschen vielleicht eine etwas hellere Farbe, als es sonst gewesen wäre. Wenn man sein Leben nutzt, um etwas liebenswürdiger zu sein oder wenn man sich ergreifen lässt von wirklich großer Kunst, die ja nicht künstlich ist, sondern gerade die Künstlichkeiten des Lebens entlarvt, dann kann man wirklich eigentlich leben. Insofern ist das Buch fast, ich habe das mal gesagt, ein bisschen lebensrettend. Ich meine das natürlich nicht im Sinne des körperlichen Lebens. Aber was hat man denn davon, wenn man mit stabilem Blutdruck und guten Laborwerten sein Leben verplempert? Bewusst leben, das ist eine Möglichkeit, glücklich zu sein. Wobei Glück ja nicht bedeutet, dass man dauernd glücklich ist. Es sind immer nur Momente. Aber das macht das Glück so intensiv.
Und woher beziehen Sie eigentlich so Ihren Furor für dieses Thema, Manfred Lütz?
Also das hat ganz unterschiedliche Ursachen. Zum einen ist es so, viele Leute rufen mich an, auch aus der Schweiz, aus Österreich, überall. Sie müssen mich behandeln, Sie müssen meine Tochter behandeln. Und was ich immer wieder antworte ist, nein, fahren Sie nicht zu einem Guru irgendwie weit entfernt, sondern gehen Sie ganz in der Nähe zum Psychiater und Psychotherapeuten. Der ist genauso gut wie ich, der weiß genauso viel und so wenig wie ich. Suchen Sie sich Hilfe in der Nähe und hoffen Sie nicht, dass Psychotherapeuten Ihnen das Glück präsentieren können. Also das war ein bisschen ein Antrieb. Aber auch Menschen, die ich im Freundeskreis habe oder auch bei mir selbst, wenn ich erlebe, dass ich mal tagelang eigentlich nur so vor mich hin plätschere und gar nicht bewusst lebe und meine Umgebung gar nicht bewusst wahrnehme, da war es mir ein Anliegen mit diesem Buch, andere Menschen nachdenklich zu machen. Insofern ist das Buch nicht ein Ratgeber, wie das heute so üblich ist, von oben herab zu sagen, der Lütz, der weiß es ganz genau und das müssen wir jetzt alle machen, sondern eher auf Augenhöhe den Leser nachdenklich zu machen und zu seinen eigenen Lösungen zu finden. Für jeden ist das Existenzielle im Leben. Es gibt Menschen, die können andere vielleicht nicht anlächeln, die haben dann andere Möglichkeiten des existenziellen Kontakts. Ich finde wichtig, dass Menschen dieses Existenzielle im eigentlichen Leben wichtig nehmen und nicht uns Psychotherapeuten oder Wissenschaftler oder so wichtiger nehmen als sich selbst.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.